Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Was die unterschiedlichen Anstoßzeiten betrifft, die Zersplitterung der Spieltage wegen der kommerziellen Interessen der Fernsehsender, da sind die englischen Fans genauso unzufrieden wie die deutschen. Davon konnte ich mich am vergangenen Wochenende, dem letzten Premier League-Spieltag in Manchester, selbst überzeugen. Cardiff-Fan Tony Alley vor dem Spiel gegen Manchester United vor der Piccadilly Tavern.
It would be a lot better if we could go back to the old times when it was like a 3 o'clock kickoff or maybe a midweek game like Sports Night with Coleman and all that, like, innit? Now it's all being commercialised, like, innit, with Sky and BT taking over, like, and they don't think about the fans. The fans are the ones that love the club, like, they only think about money.
Wenn es den Clubs nur noch ums Geld geht und nicht mehr um die Interessen der Fans, dann drückt das natürlich auf die Stimmung. Nach der Übernahme von Manchester United durch die amerikanische Glazer-Familie gründeten frustrierte Man U-Fans 2005 den FC United of Manchester, einen basisdemokratisch geführten Verein. Hier gilt bis heute der Grundsatz One Member, One Vote. In den Gründertagen vor fast 20 Jahren trafen sie sich oft im fast 200 Jahre alten Pub Peveril of the Peak. In Manchester habe ich mit Hendrik Buchheister gesprochen. Er berichtet von dort über englischen Fußball und hat ein Buch über die Fankultur der Ultras in Deutschland geschrieben. Lässt sich die deutsche mit der englischen Ultra-Fankultur eigentlich vergleichen?
Nee, lässt es sich nicht. In Deutschland gibt es ja in der Bundesliga, in der zweiten, in der dritten Liga, bei eigentlich jedem Verein Ultra-Gruppen, die den Ton angeben. Ja, das gibt es in England nicht. Also es gibt bei Huddersfield Town, die jetzt gerade abgestiegen sind, gibt es eine Ultra-Gruppe. Bei Crystal Palace in der Premier League gibt es eine Ultra-Gruppe. Ansonsten ist es eher ein Phänomen, das man höchstens bei unterklassigen Vereinen sieht. In der Premier League gibt es Ultras so nicht.
Was hat Sie an dem Thema besonders interessiert?
Ich bin grundsätzlich jemand, der, wenn ich im Stadion bin, schon drauf schaut, was in den Fankurven passiert. Ich finde das spannend, was die Leute dort anstellen, was sie singen, was sie für Fahnen zeigen, Fahnen schwenken, für Botschaften möglicherweise auch zeigen. Und da sind diese Choreografien, also diese großen Kurvenbilder, natürlich so das ausdrucksstärkste Mittel. Und mich hat einfach interessiert, wie kommt man auf die Idee, das zu machen? Was steckt da für ein Aufwand hinter? Welche möglicherweise Widerstände muss man da auch überwinden, um diese Choreografien machen zu können?
Also die Ultras, die für diese Choreografien verantwortlich sind, die packen da eine Menge Engagement rein, die packen ihr eigenes Geld da rein. Wird dieses Engagement eigentlich auch ausreichend Ihrer Meinung nach gewürdigt von den Vereinen, für die sie das machen?
Schwierig. Was die Vereine natürlich schon tun, ist zum Beispiel mal über Twitter dann zu schreiben, schöne Choreografie, und natürlich liefert das gute Fernsehbilder. Aber ich glaube, die Ultras haben grundsätzlich immer das Gefühl, dass sie von den Vereinen zu wenig gewertschätzt und zu wenig unterstützt werden in ihrer Arbeit. Deswegen es auch Beispiele gibt, dass einige Fangruppen sagen, sie machen keine Choreografie mehr, weil sie das Gefühl haben, von ihren Vereinen halt eben dort noch, dass ihnen Steine in den Weg gelegt werden.
Liegt das vor allen Dingen auch daran, dass die beiden sozusagen an unterschiedlichen Enden des Tisches sitzen? Denn je erfolgreicher ein Verein ist, desto höher der Verein spielt, desto mehr steht da auf dem Spiel auch an Geld. Und möglicherweise stören ja dann die Ultras mit ihren Aktionen, die ja doch zum großen Teil einen subversiven Hintergrund haben, und gefährden das Geschäftsmodell. Ist das ein Grund auch für diese Skepsis auf Seiten der Vereine?
Ja klar, das ist ein Grund, weil Ultras sich natürlich auch ein Stück weit als Widerstandskultur sehen gegen eben diesen Kommerz. Und wenn man gerade die großen Vereine sich anschaut, Bayern, München, Borussia Dortmund, da stehen natürlich auch kommerzielle Interessen sehr weit oben. Von daher kann man natürlich, wenn man an diesem oberen Ende operiert, wie diese Clubs, auch grundsätzlich Fans und Ultras nur zu einem gewissen Stück weit auch einbinden. Das ist natürlich bei anderen Vereinen in der zweiten Liga, in der dritten Liga deutlich einfacher.
Ist das dann auch so, dass Sie, während Sie mit diesen Ultras ins Gespräch gekommen sind, die fantasievolleren Kreationen bei unterklassigeren Vereinen gefunden haben? Kann man das so pauschalieren?
Nee, würde ich nicht. Also auch Bundesliga-Vereine und Vereine, die in der Champions League spielen, sind sehr, sehr kreativ. Also die Fans von Borussia Dortmund, die Fans von Schalke 04, auch die Ultras des FC Bayern, die eine Choreografie gemacht haben zu Kurt Landauer, dem ehemaligen jüdischen Vereinspräsidenten, der bis dahin so ein bisschen, gar nicht so in der Erinnerung des Vereins, so ein bisschen oder gar nicht so präsent waren, den sie mit dieser Choreo erst wieder ins Bewusstsein gehoben haben. Da steckt schon sehr, sehr viel Kreativität dahinter. Da würde ich nicht sagen, dass Fans vom überklassigen Verein nicht kreativ sind.
Und hat das in dem speziellen Fall des FC Bayern und des jüdischen Präsidenten Kurt Landauer die beiden Lager näher zusammengebracht, den Verein und die Ultras? Wissen Sie das?
Ja, in dem Fall hat es das. Die Bayern-Fans wurden dafür auch mit einem DFB-Preis ausgezeichnet und der FC Bayern hat das als Verein auch gewürdigt. Und der Verein selbst hat dadurch auch die Erinnerung an Kurt Landauer selbst aktiver noch wachgehalten und sich aktiver darum gekümmert.
So ein bisschen ist dieser Begriff der Ultras oder des Ultra ziemlich mysteriös. Niemand weiß eigentlich so ganz genau, was das ist. Die lassen sich vielleicht auch nicht so gerne in die Karten gucken, weil man eben misstrauisch ist und Angst hat, dass einem irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden. Was haben die für ein Verhältnis zur Gewalt? Was haben Sie da festgestellt in Ihren Gesprächen?
Also grundsätzlich muss man erstmal unterscheiden, Ultras sind keine Hooligans. Also Hooligans ist ganz klar, die definieren sich über Gewalt. Ultras tun das erstmal nicht. Definieren sich über den Support, darüber, dass sie halt alles für ihren Verein geben und eben den Verein lautstark, farbenfroh unterstützen. Nichtsdestotrotz gibt es bei den Ultras schon eine gewisse Offenheit für Gewalt. Man sagt, man grenzt sich nicht klar von Gewalt ab. Das sagen sie auch selbst, das wäre halt scheinheilig, weil in der Gesellschaft gibt es nun mal Gewalt und wenn man möglicherweise angegriffen würde, dann was soll man dann machen? Trotzdem muss man sagen, es geht den Ultras nicht zuallererst um Gewalt.
Es geht Ihnen nicht zuallererst um Gewalt, okay, wenn das Fazit ist, ja, aber wie stehen Sie zum Beispiel auch zu den Bengalos in den Stadien, die ja offiziell verboten sind und die auch sehr gefährlich sind und trotz alledem würde ich jetzt als Laie sagen, von außen, als interessierter Laie, der das beobachtet, für einen richtigen Ultra gehört eigentlich auch so ein Bengalo-Feuerwerk irgendwie dazu, wie umstritten ist das in der Szene?
Also das gehört nicht nur für den richtigen Ultra dazu, das gehört, glaube ich, für jeden Ultra dazu. Also die sagen, Bengalos und Pyrotechnik ist halt Teil unserer Kultur, das lassen wir uns nicht verbieten. Da wird es natürlich keine Lösung geben, weil die Verbände halt sagen, das können wir halt nicht erlauben. Eben, weil es natürlich in der Theorie sehr gefährlich ist. Die Ultras sagen, in der Praxis passiert da halt wenig. Trotzdem kann man nicht sagen, ja, dann macht halt. Daher ist das ein Konflikt, der sich, glaube ich, so einfach nicht lösen lässt und der aber dann auch natürlich dazu führt, dass man in so eine gewisse Spirale gerät, weil je mehr verboten wird, desto mehr sagen die Ultras auch, dann machen wir es halt erst recht. Und ich glaube, ein Stück weit besteht das Problem halt auch, weil die Ultras sagen, dann machen wir es halt erst recht und dann setzen wir es halt erst recht als Provokation ein und zünden das unter irgendwelchen Fahnen oder vermummen uns dafür, was das Ganze natürlich nochmal eine Spur gefährlicher macht. Es gibt ja diese Gedankenspiele, Pyrozonen einzuführen oder diese kalte Pyrotechnik zu verwenden, was sicher ein konstruktiver Lösungsansatz ist. Und ich glaube, das ist gut, dass man nach konstruktiven Lösungen sucht. Aber auch da muss man sagen, das Rebellische gehört halt eben zur Ultrakultur dazu. Und ich glaube, es wird sich auch nicht durchsetzen, dass sich die Ultras grundsätzlich sagen lassen, okay, dann zünden wir in diesem abgesteckten Bereich zu dieser oder jenen Spielminute unser kaltes Bengalo. Also das wird halt auch nicht funktionieren.
Und welche der Choreografien, die Sie sich im Laufe der Zeit angesehen haben, hat Sie am allermeisten beeindruckt?
Beeindruckend finde ich sowohl die besonders großen Choreografien, also eine Choreografie von Dynamo Dresden, wo das ganze Stadion unter einer Fahne verhüllt wurde, finde ich sehr, sehr spektakulär, weil es einfach ein unfassbarer Aufwand ist. Und mich persönlich interessieren aber die Choreografien am meisten, wo halt auch inhaltlich was hintersteckt und die eine gewisse Aussage transportieren. Und da ist diese Landauer Choreografie der Bayern-Fans, die wir angesprochen haben, für mich auch eine, die ich sehr, sehr spannend finde.